On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 82. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast mit unserem weiteren Wochenrückblick. Die Playoffs in der NFL sind gestartet. Zudem beginnt das erste Highlight des Tennisjahres natürlich mit den Australian Open. Und da gibt es auch schon positive Schlagzeilen zu vermelden, ganz neben der ganzen Djokovic-Sache, wo wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt darauf zu sprechen kommen müssen. Und natürlich geht es jetzt auf die Zielgeraden vor Olympia für den Wintersport. Und die Bundesliga hat auch wieder begonnen, ist aus dem Winterschlaf erwacht. Und damit natürlich auch ein herzliches Hallo wieder an David. Servus.
Grüß dich, guten Morgen. Ich hoffe, du bist genauso ausgeschlafen wie ich. Wir hatten nämlich gestern eine lange Football-Nacht. Dazu kommt noch, dass die Handball-EM die Schlagzeilen füllt und das ist auch gut so. Das ist ganz wichtig, dass der Handball mal wieder so ein bisschen größeren Stellenwert hat, den er ja leider nur bei den großen Turnieren hat. Aber wir starten rein mit dem, was gestern Abend passiert ist und generell am Wochenende. Ein Spiel steht ja noch aus mit den NFL-Playoffs. Die Wildcard Games, Benny, und die meisten Partien in der Divisional Round stehen jetzt schon fest. Eine ist noch übrig. Was waren so die prägenden Ereignisse der Wildcard Games?
Naja, zum einen natürlich, dass die Cincinnati Bengals ihr erstes Spiel in den Playoffs seit 1990 für sich entscheiden konnten und das immerhin gegen die Las Vegas Raiders. 26-19 hieß es da am 15.01. Und der ehemalige Dominator, kann man glaube ich sagen, die Patriots verlieren oder gehen wirklich gegen die Bills deutlich unter hier. Am Samstag müsste es gewesen sein, mit 17-47, was natürlich ein Armutszeugnis ist und was nochmal zeigt, nur ein Tom Brady reicht schon, der dann nicht mehr da ist, um ein ganzes Team eigentlich aus den Angeln zu heben.
Genau, absolut. Da läuft es nicht mehr so, wie man das gewohnt ist, aber immerhin standen dann auch die Playoffs. Das hatte man auch zu gewissen Phasen in der Preseason vielleicht gar nicht erwartet, dass es da vielleicht noch schlimmer kommen kann. Genau, das war das Spiel in der Nacht. Zwischen Samstag auf Sonntag, am Sonntag selber, hatten wir dann Tom Brady im Dienst. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die Philadelphia Eagles recht schnell, recht deutlich, sodass schon relativ früh die Stimmen laut wurden, dass man Tom Brady doch auch mal vom Feld runternehmen kann, weil das Spiel jetzt durch sei. Am Ende ein 31-15, was ebenso deutlich war, wie dann das Spiel danach vielleicht nicht ganz dann war. Die Cowboys gegen die 49ers zu Hause in Dallas kriegen sie eine Heimniederlage mit 17-23, auch ganz verrückt mit ganz vielen Flaggeneinsätzen und da gab es gefühlt mehr Flaggenwürfe als Spielzüge, oder Benny? Das war so ein bisschen verwirrend hier, gelbe Flaggen, dort gelbe Flaggen.
Ja, definitiv. Und das hat natürlich auch den Dallas Cowboys noch eine kleine Chance verwehrt. Da wäre ja vielleicht auch noch was in Richtung Touchdown gegangen. Man hat ja wirklich gegen Ende dann nochmal sehr aufholen können gegen die 49ers. Es hat am Ende aber nicht sollen sein. Und die 49ers setzen sich hier dann doch eng. Aber ich glaube, am Ende dann doch über weite Strecken verdient gegen die Cowboys durch.
Und Patrick Mahomes mit seinen Kansas City Chiefs gewinnt gegen deine Pittsburgh Steelers mit 42-21 und macht ebenso den Einzug in den Divisional Round klar.
Ja, das letzte Spiel von einem gewissen Big Ben Roethlisberger. Ich glaube, der hätte sich auch ein schöneres Spiel gewünscht, hat aber, glaube ich, vom Spiel selber auch gesagt, er glaubt noch nicht so ganz selbst dran, dass sie das Spiel für sich entscheiden können. Und das Team um Patrick Mahomes ist dann auch wirklich individuell zu stark. Die Steelers haben wirklich, ich würde sagen, zwei Viertel des Spiels sehr gut dagegen gehalten. Und dann wurde es, glaube ich, immer deutlicher. Was dann aber auch wirklich, wie gesagt, an so einem starken Quarterback wie Patrick Mahomes liegt und an einem unfassbar starken Mannschaftsgefüge. Und auch wenn die Saison noch durchwachsen lief, glaube ich, aus der Sicht der Chiefs, kann man, glaube ich, auch jetzt wieder pünktlich zu den Playoffs mit ihnen rechnen.
Genau, immer mehr Teams wechseln langsam in die Offseason. Natürlich nicht diejenigen, die in den Divisional Playoffs stehen. Das hat jetzt folgende Partien zur Folge. Am Samstag um 22.30 Uhr erwartet uns das Spiel Titans gegen Bengals. Am Sonntag um 2.15 Uhr, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gibt es dann den Einstieg der Packers in die Playoffs gegen die 49ers. Oh. Die Tampa Bay Buccaneers treffen dann abends um 9 Uhr gegen den Sieger aus Rams gegen Cardinals. Das ist das Spiel, was heute Nacht noch ausgetragen wird und am Montag im Monday Night Football ist es dann Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills. Natürlich nicht Monday Night Football, weil das ist die Nacht auf Montag deutscher Zeit, so muss man sagen, genau. Ja. Ja, soweit die NFL, es geht langsam in Richtung Super Bowl, Benny, nicht mehr ganz so viele Wochen.
Ja, definitiv und ich glaube, jetzt gucken auch immer mal ein paar andere Leute noch rein, die vielleicht von der generellen Football-Saison bisher eher weniger mitbekommen haben und das ist auch absolut zu Recht, dass man jetzt spätestens einschaltet, denn jetzt geht's wirklich in die Vollen und es macht auch einfach Spaß. Man hört die Leidenschaft der Kommentatoren, egal ob bei der Endzone oder bei RAN. Und ich glaube, das ist auch einfach ansteckend und für viele, ich glaube auch sicherlich wird das wieder eine Infektion sein in einem Sport.
Genau, das hoffen wir natürlich auch bei euch und wir tragen vielleicht ein bisschen dazu bei. Jetzt geht es aber für uns zur Handball-Europameisterschaft. Wir könnten jetzt noch groß auf die anderen Nationen eingehen, aber große Überraschungen gibt es in den Tabellen der einzelnen Gruppen nicht wirklich. Deswegen die beiden deutschen Ergebnisse. Belarus 33-29 Spiel gedreht und gegen Österreich auch das Spiel gedreht, 34-29. Deutschland steht somit jetzt schon in der Hauptrunde. Das Ganze so ein bisschen unter dem Schatten davon, dass Kühn Corona positiv getestet worden ist. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, mit so kleinen Holperern schlägt sich hier die deutsche Mannschaft ganz gut bisher im Turnier, oder?
Ja, definitiv. Man hatte immer zum Anfang der Spiele das Gefühl, das Match wird früh aus der Hand gegeben, aber so eine kleine frühe Schwächephase wurde in beiden Spielen gegen Österreich und gegen Belarus relativ schnell wieder umgedreht und die deutsche Mannschaft zeigte Moral und dafür gingen dann ja auch beide Spiele relativ deutlich aus, weshalb man, glaube ich, auch mit sehr viel Zuversicht nicht nur auf das Spiel gegen Polen, sondern auch auf die Hauptrunde blicken kann, vor allem, weil dann hoffentlich Julius Kühn auch wieder dabei sein kann.
Genau, da drücken wir natürlich die Daumen. Ich weiß gar nicht, wie das bei ihm mit Symptomen aussieht. Ich hatte, glaube ich, gelesen, dass er keine hat, aber dennoch hoffen wir, dass da eine schnelle Genesung wieder eintritt, weil eine Virusinfektion ist eine Virusinfektion und hoffen auf einen weiteren guten Turnierverlauf. Das ist natürlich auch bei uns auf Social Media zu verfolgen, falls es da außergewöhnliche Ereignisse gibt. @onthepitch_pod bei Twitter und bei Instagram. Benni, kommen wir zu den Australian Open. Nebenbei spielt gerade Sascha Zverev seine Erstrundenpartie, ein deutsches Duell. Aber wir können ja zumindest schon mal darauf schauen, wie so die anderen Erstrundenpartien gelaufen sind, die heute Nacht schon begonnen haben.
Ja, genau. Und gucken wir da vielleicht direkt mal auf die deutsche Sicht, denn die Qualifikantin Tatjana Maria verlor gegen die, ich glaube, an 5 gesetzte Griechin Maria Sakkari mit 4-6, 6-7. Also schlug sich heute Nacht wirklich sehr, sehr stark. Ich glaube, das kann man definitiv so oder so stehen lassen. Ansonsten, oh Gott, das sind sehr viele Spiele. Andrea Petkovic verlor heute Nacht auch schon deutlich gegen die, glaube ich, an 4 gesetzte Krejcikova mit 2-6-0-2. Da war leider nichts zu holen. Ganz bitter für die, ich glaube ja, Nummer 2 aus deutscher Sicht. Und dafür setzte sich aber auch eine Ashleigh Barty, eine der Favoritinnen, sehr deutlich in Runde 1 durch mit 6-0, 6-1 gegen die Ukrainerin Zurenko.
Genau, aus internationaler Sicht kann man sagen, dass die gesetzten Athletinnen ganz gut durchgekommen sind, außer Coco Gauff, die ist gegen eine Chinesin Wang 6-4, 6-2 ausgeschieden. Ansonsten jetzt im schnellen Überblick alle großen gesetzten Athletinnen weiter. Und bei den Herren kann man sagen, dass es ja auch dazu beiträgt, dass nicht mehr alle Deutschen im Turnier drin sind. Dominik Köpfer und Yannick Hanfmann sind hier aber gute Gegenbeispiele, oder?
Ja, genau. Dominik Köpfer schlägt den Spanier Carlos Taberna mit 6-1, 3-6, 6-4, 6-1. Also da ging es wirklich in diesen vierten Satz. Aber a win is a win, wie man so schön sagt. Yannick Hanfmann konnte aber dafür seinen Kontrahenten Kokkinakis überraschend locker schlagen mit 6-2, 6-3, 6-2. Und auch Oskar Otte aus deutscher Sicht konnte schon einen frühen Erstrundenerfolg feiern. Ebenfalls in 3 Sätzen gegen Zeng mit 6-4, 6-3. Nee, das Spiel läuft, glaube ich, gerade noch. Genau. Aber er führt gerade 6-4, 6-3.
2-2 im dritten Satz.
Genau. Sieht gut aus. Ja, und wie du schon richtig sagtest, es gibt auch ein deutsches Duell zwischen Alex Zverev und Daniel Altmaier. Da steht es gerade 3-2 jetzt für Zverev gerade. Ja, deutsches Duell ist natürlich immer ein bisschen doof, aber man muss natürlich auch die Chancen von Alexander Zverev hier sehen. Die Chancen auf einen ersten Grand Slam sind so groß und in so einer Phase, in so einer starken Phase von ihm, das muss er auch irgendwann mal ummünzen und hoffentlich ist es diesmal soweit.
Dieses Jahr sollte es den ersten Grand Slam-Titel geben. Wir kommen noch auf andere Partien zu sprechen. Peter Gojautschik ist schon ausgeschieden, 3x6:3 verloren. Die weiteren internationalen Spieler, von den Platzierungen her, der Südafrikaner Harris an 30 gesetzt, scheidet gegen Vucic aus in 4 Sätzen. Monfils ist weiter, Nadal ist weiter, auch in 3 Sätzen glatt. Hurkacz hat sich etwas schwer getan, der an 10 gesetzte Pole in 4 Sätzen, muss zweimal in den Tiebreak. Aber ansonsten läuft es ganz gut an und das Grand Slam-Fieber ist ausgebrochen. Wer also nachts nicht schlafen kann unter der Woche, hat neben der NFL am Wochenende auch mit Eurosport einen guten Partner an der Seite, um sich die Nächte um die Ohren zu schlagen.
Ja, ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen und Boris Becker ist da auch immer wieder eine Hilfe. Hervorragender Experte, das muss man ja auch einfach nochmal hier anerkennen, glaube ich, der auch wirklich Spaß macht und vor allem mit Expertenqualität glänzt.
Genau, Barbara Rittner und das ganze Eurosport-Team sind natürlich mit voller Kraft dabei und schaut da gerne mal rein. Da dient DAZN ja auch ein bisschen als mögliche Zufluchtsort, um dann noch mehr Australian Open Power zu sehen. Bevor wir zur ersten Unterbrechung kommen, haben wir noch Snooker und Darts ausstehen, Benny. Und da geht es im Darts um die ersten Tourcards, die für die nächste Saison vergeben werden.
Ja, die ersten und die letzten erstmal für diese Saison natürlich, weil die Q-School ist natürlich jetzt um. Erneut wurde natürlich an 2 Spielorten gespielt, zum einen in der UK, zum anderen in Deutschland, also für den Rest Europas so gesehen. In Niedernhausen fand das statt. Und man hatte sich natürlich große Hoffnung gemacht, weil man viele deutsche Namen auch im Rennen hatte um eine Tourcard, wo man dachte, ja, denen müsste man es zutrauen. Und genauso eng wurde es auch. Letzten Endes verpassen Lukas Wenig, Dragutin Horvat und Kai Gotthard hauchdünn nur durch eine schlechtere Leckdifferenz diese Tourcard. Roby John rutscht als auf dem letzten Platz der Rankings noch rein, auf Rang 11. Gewinnt damit eine Tourcard, was für ihn natürlich ganz wichtig ist, nach einem hervorragenden Jahr letztes Jahr. Und der hat ebenfalls 5 Punkte wie Horvat Wenig und Gotthard, hat aber wirklich nur eine bessere Leckdifferenz von 4 bis 5 Lecks. Also alle drei auch, Wenig, Horvat und Gotthard, haben ihren Decider verloren, als es dann tatsächlich um diesen extra Punkt ging, der dann letzten Endes wahrscheinlich für die Tourcard gereicht hätte, was natürlich sehr ärgerlich ist, aber immerhin haben wir einen neuen Deutschen auf der Tour mit Ricardo Pietreczko. Der holte nämlich 6 Punkte, zeigte durchweg eine solide Leistung, sehr konstant. Und ich glaube, er ist ja auch erst Ende 20. Ich glaube, da können wir einiges von ihm erwarten. Jetzt haben wir 6 starke Deutsche auf der Tour. Ich glaube, alle muss man auch diesen Contender-Status zuschreiben, dass sie in der Lage wären, tatsächlich auch mal den einen oder anderen Upset zu landen. Und ansonsten, was sind noch wichtige Namen? Kevin Dötz, Jules van Dongen, der US-Amerikaner, natürlich Roby John Rodriguez, Wladimir Andersen, der erste Däne auf der Tour. Das sind so die größten Namen, glaube ich, aus der EU-Q-School und aus der UK-Q-School konnten Ted Evans, Scott Waits und ja, auch noch andere bekannte Namen, die Tourkarten. Richie Burnett zum Beispiel, der Weltmeister aus den 90ern, ist wieder back auf der Tour, was natürlich sau cool ist. Cameron Menzies, wenn schon Fangero keine Tourcard holt, dann eben der Freund von ihr. Ist auch eine lustige Geschichte. Und ich glaube, grundsätzlich ist das generell ein sehr guter Mix, ob bei der EU-Q-School oder bei der UK-Q-School, aus jungen, talentierten Spielern und erfahrenen, älteren Spielern der älteren Generation. Wie gesagt, auch einen Weltmeister von vor über 30 Jahren dabei. Das macht es auch einfach spannend. Und ich glaube, wir können uns auf ein hervorragendes Pro-Tour-Jahr freuen.
Ja, absolut. Genug Deutsche dabei, um da große Erfolge einzufahren. Aber natürlich, da die großen Medien nur bei den Großereignissen draufspringen, kann man sich das auch ganz in Ruhe anschauen, ohne da großen Druck aufzubauen. Ja. Bei uns seid ihr natürlich immer aktuell dabei. Im Snooker gab es das Masters, Benny. Gab es da irgendwas Erwähnenswertes, was es zu berichten gibt?
Naja, das Masters gibt es ja ebenfalls im Darts. Auch damals erst mit...
Das ist richtig.
Ja, auch damals eigentlich mit 16 Spielern ausgetragen, mit den Top 16 der Welt. Jetzt sind es beim Darts die 24, aber beim Snooker sind es, glaube ich, immer noch die 16. Und das Finale konnte der Australier, Moment, wer gewann? Achso, Neil Robertson hat im Finale Barry Hawkins mit 10-4 sehr deutlich geschlagen. Das ist, glaube ich, endlich mal wieder ein Erfolg für den Australier. Das hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert für den Thunder from Down Under. Aber ja, letzten Endes ist auch das Masters immer so ein Turnier zum Reinfinden, auch für die Fans in das neue Jahr, denn jedes Jahr beginnt dann eben mit diesem Non-Ranking-Turnier, wo es dann eher ja, um diese Top 16 der Welt geht und dieses Ausspielen auf höchstem Niveau, was natürlich so oder so Spaß macht zuzugucken.
Genau so sieht's aus. Und dazu gibt's dann noch Rolf Kalb auf die Ohren, was
richtig
Besseres.
Ja.
Genau. Wir machen jetzt die erste Unterbrechung und nach der Unterbrechung geht es dann natürlich mit den beiden Wintersportblocks weiter und am Ende gibt's wie immer noch den Fußball. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ersten Wintersportblock. Skeleton, Bob, Rodeln, Ski Alpin und Biathlon stehen da auf dem Plan. Und wir beginnen auf der einzigen Natureisbahn der Welt, die auch im Weltcup befahren wird. Wir sind in St. Moritz in der wunderschönen Schweiz und beginnen am Freitag wie immer mit den Skeleton-Wettbewerben. Bei den Damen ein altbekannter Name, Kimberly Boos mit dem zweiten Platz, sichert sich weiter hier ihre Führung in der Gesamtweltcup-Wertung. Siegerin diesmal ist Jacqueline Navercott aus, es müsste Neuseeland sein, bei Flaggen verwechsel ich manchmal so ein bisschen was, genau. Mirela Raneva gewinnt, steht ebenfalls auf dem Podium mit Platz 3. Die deutschen Ergebnisse: Hanna Neise auf Platz 8, Tina Herrmann auf Platz 10 und Jacqueline Lölling auf Platz 12. Das geht auch ein bisschen besser, aber das ist jetzt auch kein Drama. Olympia ist ja schließlich noch ein paar Wochen hin.
Ja.
Bei den deutschen Herren sieht es besser aus.
Wie immer. Also, ja, da hat sich natürlich der Lette Martin Stukas so ein bisschen abgesetzt langsam. Ist jetzt auf Rang 1 der Gesamtweltcup-Wertung vor Axel Jung und Christopher Grothaer. Was aber nicht heißt, dass die irgendwie nachlassen. Denn Grothaer wird hier wieder Dritter, Axel Jung immerhin Vierter. Und Alexander Gassner jetzt auf einem tollen zweiten Platz. Und der kommt einfach immer näher in diese Top-5-Richtung. Hat auch einen ganzen Teil der Saison eigentlich so um Platz 10 rumgehangen. Und es geht jetzt wirklich auch gegen Olympia wieder voran für ihn, was natürlich sehr erfreulich ist. Und da haben wir drei Jungs, die definitiv auch für die nächsten Wochen noch bestimmt für die ein oder andere Medaille schon vor Olympia sorgen werden.
Dann kommen wir zu den Bob-Wettbewerben. Da gab es mehrere Überraschungen. Sagen wir es mal so, wir beginnen mit dem Mono-Bob-Wettbewerb. Beim Bob muss man dazu sagen, dass in St. Moritz auch zusätzlich noch die Europameisterschaften ausgetragen werden. Das heißt, wenn man die internationalen Ergebnisse der Nicht-Europäerinnen rausrechnet, dann hat man die EM-Ergebnisse. Und da ergibt sich folgendes Spektakel. Und zwar, dass die ja viel bescholtene, im Monobob noch ein bisschen kriselnde Mariama Jamanka hier den Europameistertitel holt. Und zwar vor der favorisierten Laura Neute, die ja auch schon den ein oder anderen Sieg einfahren konnte in dieser Disziplin. Den Weltcup selbst gewinnt Kaylee Humphries vor Elena Myers-Taylor und Cynthia Appiah, also dreimal Nordamerika auf dem Podium. Aber Jamanka vor Nolte hätten in der Europameisterschaftswertung schon auch nicht viele erwartet.
Ja, wem sagst du das? Auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch nochmal, dass wir auch da wieder drei heiße Eisen im Feuer haben. Laura Nolte und Kim Kalicki haben schon den ein oder anderen Weltcupsieg in dieser Saison feiern können. Und jetzt war es zumindest zur EM auch pünktlich soweit für Mariama Jamanka. Und das ist natürlich sehr erfreulich für die Olympiasiegerin. Und ja, ich denke auch bei den Frauen, im Bob sind wir definitiv sehr gut aufgestellt.
Das ist richtig, das sehen wir vor allem auch im Zweierbob der Damen. Da gab es nämlich ein dreifach deutsches Podium, Kalicki vor Jamanka und Nolte, dahinter Humphries und Elena Myers-Taylor, danach zweimal Kanada, zweimal Russland. Fast schon Blockbildung hier, aber auf jeden Fall ein überragendes deutsches Ergebnis. Und im Zweierbob der Herren ist es vielleicht noch das erwartete Ergebnis, bevor dann im Viererbob der Herren die kleine Überraschung auf uns wartet. Im Zweierbob wieder einmal Francesco Friedrich siegreich vor Justin Gripps und Johannes Lochner auf dem dritten Platz. Christoph Hafer mit seinem mit seiner Platzierung auf Platz 8 hier und im Viererbob, Benny, da ist eine Serie gerissen.
Ja, der Sieger hieß nämlich nicht Francesco Friedrich, sondern es ist wieder ein Lette, ähnlich wie im Skeletten diesmal des Oscars, Kibermanis. Auch ein Name, der in dieser Saison nicht besonders für Konstanz stand, aber jetzt endlich auch mal wieder ganz oben auf dem Podium steht. Und das ist natürlich eine Besonderheit, dass hier Francesco Friedrich nur auf Platz 2 steht. Wie kann das denn sein?
Das ist im ersten Lauf nur die drittbeste Zeit gewesen und da hilft auch der Bahnrekord im zweiten Lauf nichts mehr. Dann ist es echt nur der zweite Platz. 0,16 Sekunden fehlen am Ende zum Siegnummer.
Krise. Ich weiß
ja nicht, irgendwas um die 60 auf jeden Fall. Ja, es ist eine wirkliche Krise, aber ich denke auch, dass man für Olympia in der mannschaftlichen Breite dennoch gut aufgestellt ist. Christoph Hafer für 4 und Johannes Lochner zeitgleich mit Justin Gripps auf Platz 5. Also auch da müssen wir uns, glaube ich, keine großen Gedanken machen.
Ganz und gar nicht. Also da werden die Medaillen auf jeden Fall auch auf uns zukommen und auch Francesco Friedrich wird hungrig wie nie sein, um sich jetzt auch nochmal diese Olympiamedaille natürlich in Gold zu nageln.
Genau, die Rodlerinnen und Rodler waren genauso wie die Biathletinnen und Biathleten in Oberhof am Start, ein bisschen weiter am Hang. Diesmal nicht auf der Biathlonstrecke, sondern im Eiskanal. Diesmal waren die Sprintwettbewerbe am Beginn des Wochenendes, deswegen können wir das vielleicht ein bisschen schneller durchgehen. Egger Binnicken im Doppelsitzer siegreich im Sprintwettbewerb. Orlamünder Gubitz, ein Doppel, was wir bisher noch nicht im Weltcup gesehen haben, wenn ich mich nicht irre, auf Platz 11. Tobi Wendel, Tobi Alt werden 14. Und Benny, wenn du nichts dagegen hast, mache ich gleich weiter. Die Herren. Im Sprint ein Dreifachsieg für Österreich. Gleicher, also David von Nico, Jonas Müller auf Platz 3, Johannes Ludwig wird 4. Mit Wolfgang Kindl dann der 4. Österreicher unter den Top 5. Max Langenhahn wird 7. Felix Loch wird 10. Chris Eisler wird 16. David Nössler 22. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, im normalen Einzel ist es dann sogar noch besser geworden. Bei den Damen im Sprint Julia Taubitz siegreich, Nathalie Geisenberger auf Platz 3, Anna Bellreiter auf der Platz 12. Auf dem Platz 12, Cheyenne Rosenthal auf dem 14. Platz. Und jetzt sind wir schon bei den klassischen Einsitzerwettbewerben, denn da gibt es ein dreifach deutsches Podium. Ludwig, Langenhahn, Loch und dahinter 4-mal Österreich, Gleicher, Kindl, Müller und dann David Gleicher. Chris Eisler wird Platz 10 und damit sichert sich Johannes Ludwig zum ersten Mal den Gesamtweltcup und leitet zum kleinen Generationswechsel weiter ein. Großer Erfolg für ihn, hat auch im Interview gesagt, das ist doch schon mal auf jeden Fall echtes Statement.
Ja, ganz genau. Und es ist ja nicht so, dass diese andere Generation jetzt abfallen würde, sondern wie du schon richtig sagst, es handelte sich wieder um ein verdammtes Dreifachpodium. Und ja, das trotzdem auf so einem Niveau dann seinen Idolen von der Generation her davon zu fahren, ist schon Wahnsinn. Und der Vorsprung vor Wolfgang Kindl im Einsitzer zum Beispiel ist da auch jetzt schon deutlich.
Absolut, genau. Da ist, lass mich überschlagen, ungefähr 150 Punkte. Ich glaube, so kann man es festhalten. Das zeigt echt hier, dass er in seiner ersten richtig konstanten Saison hier die große Kugel holen wird, das auch nach Olympia dann ins Ziel rettet. Und im Doppelsitzer sieht es ähnlich erfolgreich aus. Wieder ein deutscher Doppelsieg. Eckhard Beneken vor Tobi Wendel, Tobi Alt. Orlamünder Gubitz auf dem 10. Platz im Doppelsitzerwettbewerb. Bei den Damen im normalen Einsitzerwettbewerb hatten wir auch ein hervorragendes deutsches Mannschaftsergebnis. Kein Dreifachpodium, aber dafür bei einem Sieg von Madeleine Egel aus Österreich. Taubitz auf der 2, Bellreiter auf der 3, Geisenberger auf der 4 und Rosenthal auf der 5. Also auch hier gibt es keinen Grund zu meckern. Ebenso in der Teamstaffel, denn da gab es auch mal wieder einen deutschen Sieg. Das haben wir diese Saison auch schon anders erlebt. Eine halbe Sekunde vor den Letten sichert sich hier das deutsche Team den Sieg. Österreich auf Platz 3, insgesamt 11 Mannschaften im Ziel. Und das war das Rodelwochenende in Oberhof. Für die Rodlerinnen und Rodler geht es jetzt ebenfalls nach St. Moritz, wo die Skeletonis und Bobfahrerinnen und Bobfahrer am Start waren.
Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, gehen wir aus der Eisbahn direkt auf die Piste, oder?
Richtig, aber wir wechseln den Ort nicht wirklich groß. Wir bleiben in Deutschland, aber gehen nach Ruhpolding. Stimmt, ich habe mich natürlich vertan. Die Biathletinnen und Biathleten waren letzte Woche in Oberhof, natürlich. Wir sind in Ruhpolding. Sprint, Staffel und Verfolgung standen auf dem Plan.
Ja, ganz genau. Und grundsätzlich lässt sich, glaube ich, von vornherein sagen, gerade die Männer der Schöpfung aus deutscher Sicht zeigen wirklich hervorragende Leistungen. Das war ein richtig, richtig gutes Wochenende. Auch der aus dem IBU Cup hochgezogene David Zobel erreichte tolle Plätze. Aber vielleicht erstmal chronologisch bei den Frauen im Sprint angefangen. Das Podest bestand da aus Elvira Öberg. Kann ich direkt fortsetzen, wo sie letzte Woche aufgehört hat in Oberhof. Marte Olsby-Reuseland, die Weltcup-Gesamtführende auf 2 und Doro Wiehre endlich mal wieder auf dem Podium, ohne Fehler auf Rang 3. Dann gehen wir auf die Deutschen ein, beziehungsweise vielleicht noch auf die anderen Favoritinnen. Hanna Öberg nur auf Rang 11, da fehlt auch weiterhin noch die Konstanz. Franziska Hildebrand ist mit Rang 17 tatsächlich die beste Deutsche. Tiril Eckhoff fällt auf Rang 19 zurück mit 2 Fehlern. Da geht sie zeigt jetzt so eine kurze Schwächephase, ehrlich gesagt. Simon auf 23, Denise Herrmann mit 2 Fehlern auf 24. Da werden wir gleich auch noch drauf gucken. Die hat dann auch tatsächlich die Verfolgung ausgelassen. Marketa Davidova, die Weltmeisterin aus dem letzten Jahr, auf Rang 27, Vanessa Vogt auf 29, holt immerhin noch sicher Punkte. Und Hanna Sola, natürlich eine von den beiden starken Belarusinnen, hier auch nur auf Rang 36. Vanessa Hinz erreicht immerhin mit diesem 60. Platz gerade noch so die Verfolgung, das ist erstmal das Wichtigste. Zeigte dann auch noch eine definitive Verbesserung. Und die anderen beiden Deutschen, Marion Wiesensater und Hanna Kebinger, beide aus dem IBU Cup hochgezogen, konnten leider die Verfolgung nicht erreichen.
Genau, beim Herrensprint sah es aus deutscher Sicht deutlich, deutlich besser aus. Benedikt Doll mit einem 2. Platz hinter Quentin Fillon-Maillet aus Frankreich und Anton Smolski, der auch mal wieder auf dem Podium landet. Eine überragende Ausgangsposition für die Verfolgung von Benedikt Doll, aber noch nicht genug des guten deutschen Mannschaftsergebnisses. In der Herrensprintwertung Erik Lesser wird 6. Der Schnellschütze Simon Eder, der alte Mann, auch inzwischen schon in die Jahre gekommen, mit einem guten 12. Platz fehlerfrei. Roman Rees mit einem Fehler auf Rang 20. David Zobel, hast du schon angesprochen, aus dem IBU Cup hochgekommen, auch mit einem Fehler auf Platz 24. Der hat bei der IBU noch nicht mal ein Bild. Das wird vor allem nach dem Verfolgungsergebnis auch mal Zeit, dass sich das vielleicht sogar ändert. Philipp Navrat, 41. Platz, 3 Fehler hinter Johannes Dorle, dem Norweger, der sich hier mit 2 Fehlern auf Platz 40 einrankt. Und Philipp Horn wird 59. schon beim ersten Schießen mit 2 Fehlern auch gerade so noch in die Verfolgung reingekommen. Das ist ebenso wie beim Skispringen, nur hier irgendwie auf der guten Seite der bösen roten Linie, die das Entscheidungskriterium darstellt.
Ja, definitiv. Und das war tatsächlich ein absolut tolles Ergebnis. Also Roman Rees natürlich in den Gefilden, wo er sich häufig bewegt, erhofft man sich natürlich auch immer noch mal eine Steigerung. Und die Steigerung haben Erik Lesser und Benedikt Doll eben jetzt hinbekommen. Gerade Lesser hatte ja dann auch bei vielen Verfolgungen oder auch schon bei Massenstarts das Problem, 3 perfekte Schießen gehabt zu haben und dann plötzlich beim letzten Schießen noch mal 3 Fehler oder so reinzuballern. Und beide bleiben jetzt hier zum einen fehlerfrei bei Benedikt Doll und Lesser nur mit einem Fehler, was natürlich auch nochmal seine hervorragende Laufform hervorhebt. Weil mit einem Fehler trotzdem 6. werden, das ist keine Selbstverständlichkeit aus deutscher Sicht. Und ich würde sagen, wir gucken direkt auf die Staffeln, die dann ja am Samstag stattfanden. Aus der Sicht der Frauen eher durchwachsen, sage ich mal. Da sind wir gut 14 Sekunden leider vom Podium entfernt gewesen. Deutschland auf Rang 4. Frankreich gewinnt vor Schweden und Russland. Norwegen lässt sich, glaube ich, in beiden Staffeln hervorheben. Hier auch nur auf Rang 7, auch wenn es nicht das volle Team war. Denn Reuseland ging mit Knotten, Erdal und Femsteinvik an den Start. Also keine Tiril Eckhoff zum Beispiel auch dabei oder auch keine Tandre Wold. Dann gehen wir auf die Herren kurz ein. Da lief es nämlich umso besser aus deutscher Sicht. Da gelang nämlich den Deutschen ebenfalls ein 2. Platz. Nur 7 Sekunden hinter Russland. Und ja, ich denke, dass da gerade Philipp Navrat auf der finalen Route dann nochmal einiges rausholen konnte. Blieb endlich mal fehlerfrei, was im Einzel oft nicht gelingt. Und damit holt er immerhin hier noch diesen 2. Platz. Ich glaube, er fuhr dann auch dem Zvetkov auch noch ordentlich auf. Am Ende waren es nur 7 Sekunden Unterschied. Und das Podium vollendet Weißrussland, 4. Italien, 5. Frankreich und hier wieder Norwegen nur auf Rang 7.
Genau, Die müssen sich für Olympia vielleicht noch ein bisschen strecken, aber ich denke mal, wenn die in Top-Besetzung antreten, ist mit den Norwegern auch wieder zu rechnen. Die sind ja vor allem dann auf der Laufstrecke, auch wenn es schießerisch vielleicht mal nicht ganz so gut läuft, auf jeden Fall immer auf der Rechnung zu haben. Und da darf man die jetzt auch aufgrund der vielleicht nicht ganz so überragenden Weltcup-Ergebnisse nicht einfach von der Liste streichen. Ja, wir kommen zu den Verfolgungsrennen. Und da ist es bei den Damen auch so, dass die Skandinavierinnen weiterhin prägend sind, was das Podium angeht.
Ja, ganz genau. Moment, ich muss das gerade nur mal aufrufen. Ach, ich bin noch hoch. Genau, ich bin gerade eins weitergegangen, schon nach Antals. Da sind wir natürlich noch nicht. Und genau, dann gehen wir direkt mal auf die Verfolgung ein. Auch wieder eine starke Elvira Öberg. Nach dem ersten Platz im Sprint, jetzt hier wieder Zweite mit zwei Fehlern. Aber Marte Olsby-Reuseland baut hier dann durch diesen ersten Platz natürlich ohne Fehler makellos weiter ihre Bilanz in der Gesamtweltcup-Wertung aus. Hanna Öberg, die beiden Schwestern zusammen, also auf dem Podium, Öberg auf 3. Lisa-Therese Hauser auf 10. Da fehlen in letzter Zeit so ein paar Podestplätze tatsächlich, aber dennoch natürlich in soliden Gefilden. Franziska Hildebrand bestätigt ihr gutes Ergebnis im Sprint von 17, jetzt mit 20. Leider aber damit die beste Deutsche. Aber Vanessa Hinz machte ihr ganze 34 Plätze gut, von 60 auf 26. Das ist natürlich aller Ehren wert. Ohne diese zwei Fehler bei dem dritten Schießen wäre definitiv auch ein Top-15-Platz vielleicht möglich gewesen. Vanessa Vogt wieder 28. immerhin einen Platz, glaube ich, gut machen können. Und wie ich schon sagte, leider trat Denise Herrmann nicht an. Aber gehen wir direkt auf die Männer ein, weil da lief es immerhin ähnlich erfolgreich weiter, aber trotzdem war es am Ende wieder dieses letzte oder die letzten beiden Schießen. Ne?
Ja. Also wir könnten jetzt großartig sagen, drei Deutsche unter den Top 11 und eine hervorragende Schießleistung bei den ersten drei Schießeinlagen, weil teilweise dachten wir echt, dass wir hier zwei Deutsche auf dem Podium kriegen könnten und einer davon wäre sogar David Zobel, der Neuling im Weltcup gewesen. Aber am Ende ist es bei Benedikt Doll zum Beispiel vier Fehler in den letzten zwei Schießen, 2x2. David Zobel macht einen Fehler beim letzten Schießen, ebenso wie Erik Lesser. Und dann sind es eben nur Platz 6, 10 und 11. Aber gerade für David Zobel dennoch ein überragender Weltcup-Einstand.
Ja, und gerade was natürlich auch wichtig ist, dass das Team generell sehr gut war. Also es waren ja auch nicht nur die drei, sondern es geht direkt weiter mit Philipp Navrat auf 15, der eben auch 26 Plätze gut macht. Und Roman Rees auf 23 auch wieder ein solides Ergebnis. Und Philipp Horn holt diesmal immerhin ein paar Weltcup-Punkte.
Das hilft den Olympiastartplätzen.
Bitte?
Das hilft den Olympiastartplätzen. Da gibt es jetzt nämlich einen mehr, ne?
Genau, was natürlich gerade auch der Teamwettbewerb die Staffel am Samstag rausgerissen hat. Denn ja, die Biathleten, die werden tatsächlich mit 6 Mann anreisen. Das eröffnet natürlich auch nochmal die Chancen für David Zobel, für Lukas Fratscher, für Justus Strelo. So viele Namen sind da eigentlich noch im Ring. Und gerade ein David Zobel kann sich natürlich nach so einem Wochenende unter Umständen dann auch noch Olympia erhoffen. Womöglich wird er ja auch in Antholz vielleicht nochmal rankommen im Weltcup.
Genau, das kann gut sein. Da gibt es auf jeden Fall, und das ist nicht die einzige Wintersportdisziplin, bei der das so ist. Ein bisschen Zoff, was so die Olympiastartplätze angeht, aber das Phänomen sehen wir auch in den anderen Wintersportarten. Genau, bevor die nächste Unterbrechung ansteht, müssen wir natürlich noch auf Ski Alpin schauen. Und da muss ich ganz vorweg einen verdienten Fahrer in den Ruhestand schicken, sagen wir es mal so. 1986 geboren, Carlo Janka. Ehemaliger, inzwischen Schweizer Skirennfahrer, 2009 Weltmeister im Riesenslalom, 2010 Olympiasieger in der Disziplin und da auch Gesamtweltcupsieger geworden in der Saison. Insgesamt, man könnte jetzt sagen, nur 11 Weltcuprennen, aber dadurch, dass seine Karriere so lang war und der auch vor einigen Jahren einfach nochmal an der Weltspitze gekratzt hat, das war jetzt auch schon so eher 5, 6 Jahre her, aber dennoch jetzt auch in Wengen zum Abschied zu Hause nochmal in der ersten Abfahrt 11. geworden, also hier verlässt ein Großer die Ski-Alpin-Bühne und möchte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt wissen und wenn man so ein bisschen 10, 15 Jahre so das Ski-Alpin verfolgt, kommt man um den Namen nicht drum rum, deswegen musste das einfach mal sein.
Ja, absolut zu Recht. Ein Mann, der ja auch wirklich bis gegen Ende eigentlich auch kompetitive Leistungen zeigen konnte, die absolut konkurrenzfähig waren teilweise. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir aber direkt rein in die aktuellen Ergebnisse, oder?
Genau, wir hatten erfreulicherweise einen Nachtslalom in Schladming, das ist soweit keine Besonderheit, aber das erste Mal für die Frauen, bevor wir dann zum Speedwochenende in Wengen und den Zauchensee kommen, eben kurz das Slalomergebnis aus der WM statt von 2000. 13 müsste es gewesen sein. Michaela Schiffrin, Sieg vor Petra Volova, die auch in der Abfahrt am Start war am Wochenende. Lena Dürr überragend, weil wieder mit einem Podium Platz 3 in Schladming. Jetzt kommen wir zum Speed-Wochenende und ich würde sagen, wir bleiben gleich bei den Damen. Da ist in Zauchensee gefahren worden, 2016 zum Beispiel damals prägend, weil da eine Speed-Abfahrt ausgetragen wurde. Das heißt, zwei Abfahrtsdurchgänge, das sieht man sonst auch nicht so häufig. Dieses Mal gab es auch eine Abfahrt und zwar mit einer überragenden Lara Gut-Behrami, die hier eine sehr gute Fahrt von Kira Weidle auf den zweiten Platz schiebt. Aber da sind nur eine Zehntel Unterschied, also ein hervorragendes Ergebnis. Aber guckt euch einfach mal den Vergleich an zwischen Lara Gut-Behrami und den anderen Fahrerinnen. Das war echt schon eine richtig feine Abfahrt und der Start auch sehr spektakulär. Also da lohnt sich vielleicht sogar nochmal der Blick ins Re-Life. Die Olympiasiegerin im Super-G, Esther Ledecka, die sich ja auch bei diesen Olympischen Spielen wieder sowohl im Snowboard als auch im Ski Alpin an den Start wagen wird, hier mit dem 8. Platz. Weitere deutsche Ergebnisse hatten wir in diesem Falle nicht.
Speed halt.
Dann, bitte?
Speedrennen halt. Also da sind wir ja aus deutscher Sicht leider nicht ganz so breit aufgestellt, aber dafür qualitativ, glaube ich, ganz hochwertig.
Richtig. Zu einem Podium hat es im Super-G leider nicht gereicht für Kira Weidle. Dort war es in Anführungszeichen nur ein 16. Platz auf dem Podium. Da waren Federica Prignone aus Italien vor Corinne Suter und Ariana Rädler aus Österreich. Jetzt sind wir in Wengen. Die längste Abfahrt und die herausforderndste vielleicht auch im ganzen Kalender. Technisch vielleicht nicht ganz so schwierig wie andere Abfahrten, aber allein aufgrund ihrer Länge einfach sehr, sehr herausfordernd. Am Freitag wurde auch schon eine Abfahrt ausgetragen. Die wurde allerdings verkürzt über dem spektakulären Hundschopf, da wo nur ganz knapp am Netz vorbeigesprungen wird, wurde da gestartet. Am Samstag dann erst über die volle Distanz. Alexander Amort-Kilde, der Abfahrtsspezialist hier mit dem ersten Platz und hält damit so ein bisschen den Punktrückstand in Grenzen, was Marco Odermatt und die Gesamtweltcup-Wertung angeht. Ja. Allerdings ist der Spezialist für die Speed, für die Technikdisziplin hier in der Abfahrt sensationell auf den zweiten Platz gefahren. Das macht den Punktrückstand dann wieder etwas kleiner. Beat Voits, der Lokalmatador auf dem dritten Platz und besonders herausheben hier nochmal muss man Vincent Kriechmeier, der war nämlich Corona-positiv getestet worden. Bei den Trainings durfte er nicht starten, beim Super-G schon und dann durch eine Ausnahmegenehmigung des Skiverbandes auch in der Abfahrt dann doch, weil da es wohl dann einen Fehler gab oder zumindest der Test dann wieder negativ war. Carlo Janka schon angesprochen, in seinem vorletzten Rennen auf Platz 11, Benni. Und die volle Distanz gab es dann am Samstag.
Ja, ganz genau. Also das deutsche Ergebnis übrigens dann am 14. auch nicht sonderlich gut. Also immerhin Schweiger und Baumann noch in den Punkten, aber jenseits der Top 20. Und Andi Sander, kann ich mich, glaube ich, noch an dieses sehr frustrierte Interview von ihm erinnern. Der wird hier nur 41. Simon Jocher 38. Josef Ferstl 33. Also alle nicht in den Punkten. Aber genau, wir gehen einfach auf den 15. Da ist es tatsächlich Vincent Kriechmeier, der das Ding holt. Beat Voits macht einen Platz gut, so gesehen. Jetzt auf Platz 2, also da ist die Konstanz definitiv da. Und auch Marco Odermatt, der in letzter Zeit gefühlt alles gewinnen konnte, auch wieder mit einem guten 4. Platz. Also abschreiben ist da nicht. Und ich glaube, Dominik Schweiger und Robert Baumann können sehr zufrieden sein, denn es ist eine Verbesserung zum Vortag zu erkennen gewesen.
Ja, absolut. Carlo Janka scheidet in dem letzten Rennen seiner Karriere leider aus. Oder besser gesagt, er wird mit 17 Sekunden 47. Aber ich finde das Ausscheiden fast noch besser. Genau, das ist auf jeden Fall das prägende Ereignis dieses Wengen-Wochenendes gewesen. Allerdings gibt es am Sonntag ja traditionell auch noch einen Slalom in Wengen, bevor es dann nächste Woche nach Kitzbühel geht, wo sich unter anderem auch die Deutschen ja ein bisschen mehr erhoffen. Der Slalom in Wengen war geprägt von auf der einen Seite einer ganz schön prägenden Aufholjagd. Lino Strasser nach einem relativ guten ersten Durchgang leider nicht ins Ziel gekommen. Alex Schmid holt die ersten Punkte überhaupt in einem Slalom, fährt von 28 auf 14 mit der höchsten Startnummer 67. Christoffersen fällt nach dem ersten Platz im ersten Durchgang leider zurück und erwischt kein Podium, aber ganz vorne gab es eine wahre Aufholjagd, Benni. Hast du es mitbekommen, was der Norweger abreißt?
Nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass Lukas Braten gewonnen hat, aber die Geschichte dahinter habe ich, glaube ich, nicht erfahren.
Ja, richtig. Wir reden im Biathlon gerne mal von Positionen aufgeholt oder Positionen verloren in der Verfolgung. Lukas Braten ist 29. gewesen nach dem ersten Durchgang und hat sich dann wie Severin Freund das eine Mal bei der Vierschanzentournee gerne mal in die Leadersbox gestellt. Im Ski Alpin hat es den Vorteil, dass er schön mit Wolle ausgestattet ist und da hat man schön warm. Auch wenn die Zuschaueranzahl in der Schweiz vielleicht dazu noch ein bisschen erwärmend war, was die Nerven Belastung angeht. 29 auf Platz 1 ist auf jeden Fall erwähnenswert. Zwei Podiumsrückkehrer Daniel Jule und auf Platz 3 Giuliano Razzoli, der seit 6 Jahren im Weltcup nicht mehr auf dem Podium stand, nach langer Verletzungspause. Endlich wieder hier mit einem Erfolgsergebnis. Die deutschen Platzierungen, Alex Schmid, wie gesagt, 14. und Lino Strasser nicht im Ziel, hatte ich ja eigentlich schon angesprochen. Genau. Nächste Woche geht's nach Kitzbühel. Das wird richtig wild.
Ganz sicher. Und da freut man sich natürlich irgendwie auch jede Saison besonders drauf, auf die Rennen in Kitzbühel. Aber ich würde sagen, verlassen wir die Piste und gehen auf eine andere Piste. Nämlich zur nordischen Kombi. Die, glaube ich,
aus der Pause.
Ach so, okay. Dann machen wir erst eine Pause.
Richtig. Die Damen sind übrigens nächstes Wochenende am WM-Ort aus dem letzten Jahr in Cortina d'Ampezzo. So, bis gleich. Ski Nordisch steht dann an.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und jetzt widmen wir uns der nordischen Kombination. Die war zu Gast in der Vogtland Arena in Klingenthal. Nur die Herren dieses Mal auf der Großschanze aktiv. Für die Damen in der nordischen Kombination kommt die Großschanze vielleicht noch etwas zu früh. Da wissen wir ja, dass die Breite im Feld noch nicht ganz so gut aufgestellt ist. Aber lass uns auf die Ergebnisse aus Klingenthal schauen. Bei den Deutschen kann man über die Laufform eigentlich nicht meckern, aber auf der Schanze läuft es irgendwie noch nicht so ganz rund.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das kann man sagen. Wobei man natürlich auch, wenn man den Vorwettkampf am Freitag gesehen hat, da wurde Terence Weber Zweiter auf der Schanze. Also es geht dann doch ja irgendwie teilweise, auch wenn das Team dann immer noch nicht stimmt. Feist auf 7 immerhin gewesen, da Erik Frenzel auf 10. Aber ja, das stimmt. Generell lässt sich das, glaube ich, feststellen. Gucken wir auf den Samstag aber direkt auf die Endergebnisse. Da gewann Johannes Lamparter tatsächlich nicht nur auf der Schanze, sondern entschied dann auch das Rennen generell für sich vor dem Esten Christian Ilves und Ryota Yamamoto. Julian Schmid erreicht den tollen 4. Platz, aber ja, leider ganz knapp kein Podium geworden. Das ist natürlich ärgerlich. Erik Frenzel mit einem guten 6. Platz, Feist auf 10, Weber auf 11, Rizek auf 12 und Geiger auf 13, also alle dennoch nah beieinander. Und wie wir, glaube ich, ja auch letzte Woche schon gesagt haben, Jarl Magnus Rieber nicht vor Ort dabei.
Genau, so sieht's aus. Johannes Lamparter auch im zweiten Wettbewerb mit einem Sieg. Beide Wettbewerbe hier in Klingenthal siegreich bestritten. Am Sonntag gab es dann auch eine spektakuläre Weitenjagd. Haben wir letztes Jahr ja schon gesehen in Klingenthal, dass hier die Kombinierer den Schanzenrekord in unermessliche Höhen zu treiben versucht haben. Ich glaube, Yamamoto damals 148 oder 149 gesprungen. Franz-Josef Rahl gestern 147 Meter. Der bringt das Ganze dann auch mit Platz 3 am Ende ins Ziel und macht du mit dem zweiten österreichischen Podestplatz am Sonntag klar, dahinter Korbach und Andersen. Die deutschen Platzierungen, Vincent Skreiger auf der 7, Johannes Rutzek auf der 8, Julian Schmid auf der 10, Manuel Feist 12, Fabian Riesle 14, Frenzel 16, Weber 22, Wendelin Tannheimer, ein wundervoller Name, Platz 27, Jakob Lange 36, Christian Frank 37, David Mach 45 und ihr merkt schon, allein auf der Breite und der Menge der Athleten in den Weltcup-Punkte-Wertungen, da hat es Hermann Weinbuch auch nicht gerade einfach, was die Olympianominierung angeht.
Ja, ganz genau, vor allem, weil dann ja jetzt auch noch so ein gewisser Schmied, Julian Schmied, da jetzt so ein bisschen für Furore sorgt.
Richtig.
Der eigentlich, ja, nicht nur in dieser Saison bisher, sondern auch im letzten Jahr immer so ein bisschen unter ferner Liefen war, natürlich auch aufgrund hervorragender Leistungen von Terence Weber oder Vincent Skyger zum Beispiel. Aber ja, das macht es natürlich nicht leichter, weil die 5 Plätze, die stehen eben. Mehr wird es, ich glaube, aus deutscher Sicht da nicht geben. Und das wird definitiv hart, weil er hat, also wie du schon richtig aufgezählt hast, das waren ja 10 Leute oder so, die da relativ oft auch, also jetzt wahrscheinlich durch die nationale Gruppe, aber relativ oft ran dürfen und auch gute Leistungen zeigen können. Also 7, 8 richtig. Leuten musst du da zutrauen, in den Top 20 zu kommen. Und ja, die Qual der Wahl.
So viele kann sie nicht mitnehmen, ja.
Das ist wohl richtig, leider.
Genau, zu Vinzenz Geiger noch ein Wort, der hat einen eigenen Podcast, She Happens, hört da gerne mal rein, da wurde auch darüber diskutiert, wie das aussieht mit der Vergabe der Olympiastartplätze und es war Kilian Payer im Interview, damit können wir noch nicht dienen, aber vielleicht wäre das ja noch, genau, da ging es auch darum, wie so seine aktuelle Saison verläuft und dass er so ein bisschen der Publikumsliebling ist, das ist ja bei uns auch der Fall, unter anderem wurde sich auch, wie gesagt, über das Thema Olympiastartplätze unterhalten und da ist das Damenteam schon festgestellt worden, Carina Vogt, die erste Olympiasiegerin im Skispringen, wird nicht mit nach Peking fahren, stattdessen fährt wer mit, Benni?
Naja, auf jeden Fall Katharina Althaus, Pauline Hessler, die überraschend solide in diese Saison, angekommen ist, ja, und genau. Juliane Seifert ist dabei mit Selina Freitag. Ich glaube genau. Auch, ja, beide, die immer mal für einen Top-10-Platz gut sind, aber dann in der Breite ist dann gerade in letzter Zeit, auch wenn jetzt gerade keine Wettkämpfe sind, dann eher so gegen Top 30 gehen. Also gerade so Weltcup-Punkte meistens einsammeln oder sogar an der Hürde scheitern. Aber ich glaube, mit einem guten Tag kann man auch von denen definitiv ein gutes Ergebnis erwarten.
Genau, so sieht's aus. Und damit sind wir beim Skispringen angekommen, würde ich sagen. Ich würde gerne noch auf den Kontinentalcup in Oberstdorf zumindest den anreißen, was da passiert ist. Das vielleicht kurz vorweg.
Ja, gerne.
Da hatten wir am Samstag auf der Schattenbergschanze, auf der ja traditionell das Auftaktspringen der Vierschanzentournee ausgetragen wird. Generell natürlich im Kontinentalcup, wie soll es anders sein? 2x ein Sieg von Ulrich Wohlgenannt. Philipp Raimund wird am Samstag Vierter, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, und Justin Lissow wird Neunter, Martin Hamann Elfter, Richard Freitag auf Platz 15, also der schlägt sich hier im Kontinentalcup tatsächlich nicht als der beste Deutsche.
Aber wird besser.
Was ich auf jeden Fall, das ist richtig, weil er ja teilweise auch im FIS Cup am Start war, wenn es kein COC gibt, am Sonntag, und das ist eigentlich der Grund, warum ich das sagen wollte, feierte Justin Lissow sein erstes COC-Podest und wird hinter Ulrich Wohlgenannt und Anders Schaure Dritter. Auf der Schattenbergschanze Thomas Lackner, bestimmt mit dem Helm von Thomas Dietert, auf Platz 4, Domen Preutz auf der 5, Richard Freitag auf Platz 6, vor Philipp Raimund. Und das ist dann doch schon eher das, was wir sehen wollen. Martin Hamann wird 12. Also auch hier die Deutschen im COC durchaus konkurrenzfähig.
Ja, definitiv. Und Richard Freitag, ich habe da, glaube ich, ein schönes Bild auf Instagram mit seiner Schwester Selina Freitag gesehen, auf ihrem Account, die sich riesig für ihn gefreut hat, dass es jetzt mal nicht nur für einen Top-10-Platz, sondern auch für diesen starken 6. Platz reicht. Da zeigt sich ja auch nochmal, wie viel Druck da auch von seinen Schultern abgefallen ist, allein durch so ein starkes Ergebnis, auch wenn es kein Podest ist, aber ich glaube, Schritt für Schritt und auch bei Richard geht das Gott sei Dank langsam wieder in eine solide Richtung.
Bestimmt genauso viel Druck, wie Alex Zverev gleich von den Schultern fällt, wenn er im ersten Satz den Tiebreak gewinnt, in den er tatsächlich gegen Altmaier hingehen muss. Das läuft hier gerade live nebenbei. Das ist faszinierend, dass das so eng ist. Aber ist doch cool, wenn das deutsche Duell so packend wird.
Na klar.
Wir sind bei den Skisprungherren angekommen und da hatten wir ein Teamspringen in Zakopane und das lief für die Deutschen deutlich besser als in Bischofshofen, ne? Also 5 Positionen besser, glaube ich.
Ja, genau. Man hatte auch teilweise gerade zum Start das Gefühl, der Wettbewerb würde so langsam einschlafen, weil die großen Hammer, die fehlten leider. Natürlich auch dem Wind zuschulde, aber es ist halt Zakopane, ne? Anfälliger geht's halt kaum. Und Moment, ich gehe mal kurz auf das Ergebnis, denn Deutschland wurde Zweiter, aber nicht hinter Norwegen oder auch nicht hinter Japan oder hinter Österreich, sondern hinter Slowenien. Die Slowenen sind an diesem Wochenende definitiv gerade im Team am konstantesten gewesen. Lovro Kos musst du zutrauen, in die Top 10 zu gehen. Peter Preutz, Timi Seitz und Ance Lanisek, also eigentlich allen Vieren. Und das fehlt dann eben an Breite, zum Beispiel am deutschen Team, die, also wirklich, Moment, das sind, wie viele Punkte waren sie hinter den 67 oder so?
Ja, müsste hinkommen.
Also,
ja, nicht ganz.
Genau. Letzten Endes holten gerade Eisei und Karl Geiger gegen Ende nochmal einiges raus mit 2 guten Sprüngen. Eisei packte dann nochmal einen Hammer aus mit 141,5 Metern. Ich glaube sogar Tagesbestweite. Und ja, natürlich auch wichtig, dass man jetzt auch wieder zeigt, dass man auch im Team da ist. Denn gerade in den Teamwettbewerben, bei den Teamspringen, da lief bisher in dieser Saison, auch wenn es nur zwei vorher gab, wenig zusammen.
Genau, die Slowenen echt überragend. Also gerade Peter Priots und Ante Lanišek, der in den letzten Tagen auch so ein bisschen wieder gekriselt hat hier mit hervorragenden Sprüngen. Peter Priots mit 133,5 und 140,5 punktet vor allem im ersten Durchgang und gewinnt immer seine Gruppe. Stefan Laie hingegen wird in der Gruppe in der gleichen Vierter und Fünfter und trägt dazu bei, dass es für die Deutschen vielleicht nicht ganz nach vorne reicht. Severin Freund leider wieder mal mit so ein bisschen Wacklern. Also der hat im Moment mit der Landung zu kämpfen, warum auch immer. Aber wir hoffen natürlich, dass es besser wird. Erinnerte so ein bisschen an die Wackeligkeit von Simon Ammann. Die Schweizer leider mit keinem Team am Start gewesen. Wie gesagt, die anderen Positionen, einfach die großen Nationen nicht prägend dabei. Insgesamt eine Mannschaft mehr als in Bischofshofen am Start. Und wir hoffen natürlich, dass es in Peking mehr als 8 Teams in der Teamwertung geben wird, sodass dann auch der erste Durchgang wirklich einen Sinn hat. Ob die Finnen das schaffen werden, weiß ich nicht, weil ein Springer, der bei den finnischen Meisterschaften auf Platz 3 am Start war, wird im Teamwettbewerb, denke ich, nicht am Start sein, weil der ist als TV-Experte eingebunden.
Richtig. Janne Ahonen, 44 Jahre. Das Glück war ihm förmlich anzusehen auf dem Bild. Nicht.
Das müssen wir mal teilen auf Instagram, ja, oder? Das teilen wir das
Bild. Das machen wir. Jedenfalls wirklich im feinen Janne Ahonen-Stil keine Miene verzuckt bei diesem dritten Platz auf dem Podium. Aber das spricht natürlich auch nochmal ganz klar, eine klare Sprache gegenüber den anderen Athleten aus Finnland, dass es da wirklich an Breite nicht sonderlich viel gibt. Antti Aalto gewann, glaube ich, vor Nuisiainen. Genau. Ja. Die aber auch, ich glaube, Aigro ist immerhin einmal über die 130er-Marke gesprungen. Aber so grundsätzlich, da fehlt halt wirklich in der Breite an qualitativ hochwertigen Springern. Auch in der Jugend kommt da wenig voran. Ich glaube, der Sohn von Janne Ahonen wurde 15.
Ja.
Sonst gibt es, glaube ich, relativ wenig zu erzählen, oder?
Ja, absolut. Das ist ähnlich traurig wie bei den Tschechen. Ich will nicht wissen, welche Platzierung Jakub Janda aussprengen würde, wenn er mitmacht. Vielleicht hätte Matti Hautamäki sogar noch Mikko Ahonen geschlagen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall echt traurig, was in manchen ehemaligen, echt riesigen Skisprungnationen so langsam, es deutet sich ja fast schon jahrzehntelang ab, bergab geht. Und es ist eigentlich nicht schön, dass Janne Ahonen Dritter wird bei den finnischen Meisterschaften. Muss man so blöd sagen.
Ja, vor allem der Fakt, dass er bei seiner Stellungnahme halt auch sagte, ja, er nehme halt einfach mal just for fun zum Spaß daran teil, ja. Und hat jetzt nicht unbedingt die Absicht, oder nicht unbedingt die Absicht, sondern gar nicht die Absicht, in den Weltcup zurückzukehren oder sondersgleichen. Und dass er dann hier mal ganz locker aufs Podium springt, das, keine Ahnung. Also es ist einfach eine lustige Geschichte. Es freut mich auch für ihn, weil es einfach immer noch zeigt, dass er auf einem soliden Niveau springt, ohne große Vorbereitung. Und andererseits ist es natürlich, wie du schon richtig sagtest, einfach ein Armutszeugnis leider für diese ehemalige Skisprungnation.
Genau, so sieht's aus. Und ich weiß auch nicht, in welche Richtung das weiterhin gehen kann. Man sieht da in Finnland vielleicht nicht ganz das große Problem bei der Schanzeninfrastruktur, aber einfach in der Breite. Und da fehlen die finanziellen Mittel. Da weiß ich vor allem, dass es in Tschechien mangelt. Da kommt natürlich dazu, wenn man keine Chancen hat, dann kann man auch keine Leute springen lassen. Aber ob man dann zum Beispiel eine finnische Mannschaft bei Olympia sieht, das weiß ich nicht. Die Tschechen sind ja immer in einem Weltcup am Start, aber da müssen dann halt auch solche Leute springen wie Rade Griedel, die im Weltcup jetzt auch keinen großen Stand haben und immerhin die Kasachen schlagen. Also da freut man sich dann, wenn man in den zweiten Durchgang kommt. Und da wäre es vielleicht für die Nationen auch ganz schön, wenn wir bei Olympia zum Beispiel 11 oder 12 Nationen dabei haben, dass eben der zweite Durchgang wirklich auch ein Erfolg ist, weil eine Mannschaft hinter sich zu lassen, das kriegt man ja eigentlich hin.
Ja, genau. Also gut, Kasachstan, er kommt da auch vor allem dann immer mal mit ein paar jüngeren Springern hin. Also ich glaube, Kasachstan ist gar nicht auf so einem schlechten Weg dafür, dass sie jetzt plötzlich im Weltcup-Zirkus auftauchen, auch in der Breite gar nicht mal. Immerhin ein Team können sie stellen, ne? Das ist ja, glaube ich, schon mal
ganz wichtig. Und man kennt alle Namen aus dem Weltcup.
Richtig, genau. Und das ist so der Anfang. Ja. Ich habe das Gefühl, die entwickeln sich gar nicht so schlecht. Aber klar, nach vorne geht da noch nicht viel. Und die jungen Springer, die fehlen dann eben tatsächlich beispielsweise auch bei Tschechien noch, leider. Ja.
Genau, ich würde sagen, das war der Wintersport für diese Woche. Wir melden uns gleich wieder mit dem Fußball und können sagen, dass Sascha Zverev den Tiebreak im ersten Satz gewonnen hat mit 7-6. Benni?
Wir haben doch noch ein Einzelspringen.
Ach, natürlich. Natürlich. Jetzt war ich zu schnell. Heute sind wir echt verwirrt. Vielleicht liegt das an der vielen Football-Guckerei. Wir haben noch ein Einzelspringen, natürlich, am Sonntag. Die Quali konnte am Freitag nicht gesprungen werden. Da hat sich auch schon angedeutet, wer den Einzelsieg holt, oder?
Ja, ein gewisser Marius Lindwig, der jetzt, glaube ich, sogar den zweiten Weltcup in Folge gewinnt. Ja, schon letzte Woche erfolgreich gewesen in Bischofshofen. Und jetzt holt er hier vor Karl Geiger und Ansel Anisek seinen zweiten Weltcup-Sieg der Saison. Und natürlich aus deutscher Sicht sehr erfreulich, Karl Geiger jetzt auf diesem zweiten Rang. Der hat seine Konstanz wiedergefunden, auch wenn es jetzt gerade trotzdem nicht für den Weltcup-Sieg gereicht hat. Es geht in die richtige Richtung. Und man hat ja auch jetzt wieder immerhin ein paar Punkte in Richtung Ryoyo Kobayashi aufholen können, weil der verpasste das Podium auf Rang 4 knapp.
Genau, der war im ersten Durchgang noch richtig gut aufgelegt, war auf Platz 1, aber ist dann leider abgestürzt, ebenso wie Daniel Čofenik, also abgestürzt kann man jetzt nicht sagen, aber er verpasst das Podium, das ist richtig. Daniel Čofenik, im ersten Durchgang sah es so aus, als ob er hier sensationell sein erstes Podium, sein Einzelpodium im Weltcup Zirkus feiern kann. Dazu reicht es leider nicht. Kilian Payer wurde Siebter, haben wir eben schon erwähnt. Jan Hörl, generell muss man sagen, dass die jungen Österreicher am Sonntag im Einzelwettbewerb einen phänomenalen Auftritt hingelegt haben. Ein phänomenaler Sprung nach dem anderen. Huber auf der 6, Hörl auf der 8. Eisenbichler bringt zwei einigermaßen stabile Sprünge runter mit Platz 10. Clemens Aigner mit auch einem wahnsinns tollen Sprung, oder besser gesagt zwei tollen Sprüngen auf Platz 11. Dahinter die beiden Priots-Brüder, Peter, nicht ganz so überragend wie im Teamwettbewerb zuvor, Gregor Deschwanden. Und das ist wieder ein schönes schweizerisches Mannschaftsergebnis nach dem Platz 7 von Payer, hier mit Platz 14. Ja. Piotr Żyła wird bester Pole in Zakopane auf Platz 17. Benny, es wird nicht besser, ist doch aufgrund einer Kapselverletzung nicht dabei gewesen, kämpft und bangt um Olympia. Wird das noch was in Richtung Teamwettbewerb Olympia oder nicht?
Also, bei allem Respekt, ich glaube, man kann sagen, dass es, glaube ich, da um den Sieg auf gar keinen Fall gehen würde, bei einem Teamspringen. Das wäre schon eine absolute Sensation aus dieser Form heraus. Wir reden über Leute wie Andrzej Stekała, der, Moment, wo war er? Er war auf Rang 47, hatte eigentlich guten Wind und springt hier dennoch nur auf 120,5 Meter. Ein Mann, der letzte Saison auf dem Podest stand mehrere Male und eigentlich für die Konstant auch des polnischen Teams noch letztes Jahr stand. Und genauso Sneeschol auf 48, Pilch, plötzlich ist eben diese zweite Garde da, die keine Glanzleistungen zeigt, aber trotzdem über die Starter aus letzter Saison, die gute Leistungen zeigten, hinwegfliegen. Das ist halt wirklich, da sind wir wieder beim Armutszeugnis. Muranka ist wieder dabei auf 41, Jakub Wolny auf 38, Maciej Kot auf 32. Die verpassen alle den zweiten Durchgang. Und dann sind es eben nur Wajek und Żyła in den Punkten. Wajek immerhin auf Rang 22, ist mit Żyła vielleicht auch noch hin und wieder mal für mehr als einen Weltcup-Punkt gut. Und ja, es ist einfach auch wieder sehr traurig zu sehen. Kubacki nicht am Start. Ist doch verletzt, beziehungsweise hat ja sowieso jetzt die letzten Wettkämpfe ausgelassen. Er hofft sich halt was auf Olympia. Die Norm ist immerhin erfüllt, weil er ja einmal Sechster wurde, aber mehr war nicht dabei.
Genau so ist es. Also mitfahren wird er, wenn er fit ist, auf jeden Fall. Aber ich weiß es nicht, ob es zu Top-Ereignissen reicht. Wir kennen von ihm, dass er zu Top-Ereignissen fit ist, aber werden wir sehen. Severin Freund, das können wir auf jeden Fall sagen, war drittbester Deutscher an diesem Einzelwettbewerbstag, obwohl er im zweiten Durchgang mit im Durchschnitt 15,5 oder 16er Noten nur Platz 20 belegt, aber mit einem besseren zweiten Sprung und sicheren Landungen wäre hier auf jeden Fall mehr drin gewesen. Simon Ammann kriegt bessere Haltungsnoten und wird 23. Philipp Aschenwald 24 vor Halvor Egner-Granerud, der auch ja gerade so in den zweiten Wettkampf kommt. Johann André Vorfang disqualifiziert im zweiten Durchgang, wird also 30. Fettner 28. der auch einen schönen Sprung hinlegt, der, wie soll man sagen, nach dem ersten Durchgang führender beim letzten olympischen Normalschanzenwettbewerb Stefan Hula. Mal gucken, ob er das dieses Jahr wieder schaffen kann, auf Platz 27. Und ebenso disqualifiziert generell Kevin Maltsev aus Estland.
Ja, und aus deutscher Sicht muss man leider sagen, ja, bei Paschke ist gerade der Wurm drin. Das lässt sich, glaube ich, nicht anders sagen. Der wird hier 46. Ich habe das Gefühl, das wird auch von Wettbewerb zu Wettbewerb nicht unbedingt besser. Mal sehen, wie sich das jetzt so entwickelt, weil ich gehe nicht davon aus, dass er aus dem Weltcup rausgenommen wird. Und ich glaube, es ist auch kein Allheilmittel, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ansonsten 31., dieser unglückliche 31. Platz, den, glaube ich, Deutschland gefühlt in 90% der Wettbewerbe diese Saison eingefahren hat. Diesmal ist es Stefan Laie, der Unglücksrabe. Ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das ist halt mal ein Ausrutscher. Dennoch, glaube ich, steht er diese Saison auch für Konstanz. Und Konstantin Schmid leider auch nur auf Rang 37 ohne Weltcup-Punkte. Aber keine Ahnung, also gerade um Schmid und Laie mache ich mir eigentlich gerade noch relativ wenig Sorgen. Paschke ist dann schon eher so das Sorgenkind, glaube ich, aus der deutschen Sicht.
Genau, so ein konstanter Mittelklasse-Springer, das klingt zwar jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber ist für den Teamwettbewerb einfach ganz wichtig. Und das war eben sonst nur mit Pios Paschke. Genau, vielleicht ein kurzer Blick auf den Gesamtweltcup. Kobayashi vor Geiger, weiter 44 Punkte Unterschied. Dahinter zieht Lindwig an Granerud vorbei, unter anderem durch diese zweimal 100 Punkte durch die letzten beiden Einzelwettbewerbe. Ancel Aniszek zieht an Jan Höll vorbei und ist jetzt Sechster hinter Markus Eisenbichler. Die weiteren deutschen Platzierungen sind dann schon ein bisschen weiter hinten. Laie auf der 18 und das nach einem Kreuzbandriss. Das ist immer noch aller Ehren wert und überragend. Konstantin Schmid wird 20. oder ist 20. im Gesamtweltcup. Pius Paschke stürzt eben auf 23 ab. Wellinger 29 und so weiter und so fort. Das müssen wir jetzt nicht alles einem einzelnen auseinanderklamüsern. Severin Freund kommt langsam rein, ist inzwischen schon auf der 38 im Nationencup. Haben die beiden Teamwettbewerbe so ein bisschen was durcheinander gemixt. Vor allem der jetzt in Zakopane hat so ein bisschen reguliert, dass die Deutschen nicht mehr so weit hinten stehen. Sind jetzt wieder mit 73 Punkten Rückstand Zweiter in der Nationenwertung hinter Österreich und dann schon mit einigem Abstand Norwegen, Japan, Slowenien, Polen, die Schweiz und Russland. So die einzigen Nationen, die wirklich regelmäßig punkten. Alle anderen danach haben eigentlich nur ab und zu mal den ein oder anderen Punkt oder eben einen Teamdurchgang oder Punkte im Teamdurchgang, wenn sie mal den ersten Durchgang überstehen.
Ja, gutes Beispiel ist dafür, glaube ich, die Türkei. Ich glaube, Fatih Ada İpciolu ist für 95% Fatih Ada İpciolu ist generell für jeden einzelnen Weltcup-Punkt, der hier aus der Sicht der Türken geholt wurde, natürlich. Er ist der Mann der Stunde.
Verantwortlich. Richtig, genau. Mal gucken. Vielleicht auch bei Olympia nicht in die Punkte springen. Da gibt es ja keine Punkte, aber zumindest in den zweiten Durchgang kommen. Das wäre auf jeden Fall ein Erfolg.
Definitiv. Also er hat ja auch erst einmal, glaube ich, Weltcup-Punkte geholt. Aber dafür bei der Tournee. Also ich glaube, das kleine Comeback von ihm jetzt nach ein paar Jahren ist jetzt schon sehr gut gelungen. Und er hat sich definitiv auch in den Jahren scheinbar definitiv konstant verbessert und ich glaube, von ihm ist auch noch die ein oder andere Marke zu erwarten für die Türken.
Ja, und im Gegensatz zu den Tschechen gibt es in der Türkei wenigstens eine halbwegs moderne Schanzenanlage, auf der man trainieren kann.
Das ist richtig, auch wenn es befremdlich klingt, ist es der Fall, ja.
Genau, so. Jetzt aber wirklich fertig mit Skispringen und dann nach der Pause geht es weiter mit dem Fußball. Bis dann.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns mit dem letzten Teil wieder, traditionell natürlich mit dem Fußball. Und da haben wir dieses Mal den 19. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga dabei. Aber natürlich blicken wir auch wieder kurz auf die zweite Bundesliga, weil die hat auch wieder begonnen nach der Winterpause. Und Benni, was sind denn da so die entscheidenden Spiele gewesen, die so das Aufstiegsrennen bestimmen im Moment?
Naja, das Feld rückt weiter näher zusammen. Man denkt, geht das überhaupt noch?
Geht das denn noch?
Ja, das geht tatsächlich, weil St. Pauli und Darmstadt ebenso wie der HSV konnten alle nur ein Unentschieden mitnehmen. Hamburg mit einer durchwachsenen Leistung gegen Dresden 1-1, St. Pauli gegen Aue nur ein 2-2 und Darmstadt gegen Karlsruhe verspielt noch eine Führung. Und das war natürlich dann am Sonntag die Chance für Schalke. Konnten sie leider nicht ausnutzen, ging auch unentschieden aus 1-1. Heißt, da oben ändert sich wenig, bis auf, dass Bremen mit einem 3-0 jetzt auf Rang 4 zieht. Da sieht es jetzt momentan so aus, dass, genau, Heidenheim ist auch auf Rang 3 noch gegangen durch einen Sieg über Ingolstadt, knapp mit 2-1. Und da sieht es aus mit St. Pauli 37, Darmstadt 36, Heidenheim 33, Bremen 32 und dann drei Teams mit 31, HSV, Schalke und Regensburg. Und dann geht es schon mit 30 Paderborn und Nürnberg weiter. Also enger geht nicht. Und ja, Ingolstadt und Aue verpassen natürlich durch diesen Punkt beziehungsweise durch die knappe Niederlage auch weiter an Boden dazu zu gewinnen. Denn gerade Ingolstadt liegt weiterhin auf Rang 18 mit 5 Punkten Abstand zu Rang 17.
Genau, ebenso eng sieht es aus. Kurz vor den Abstiegsplätzen die weiteren Ergebnisse des Wochenendes. Hansa Rostock gegen Hannover 0-1, Nürnberg-Paderborn 1-2, Darmstadt hast du schon erwähnt, Ausgleich gegen Karlsruhe 2-2 und Sandhausen verliert gegen Jahn Regensburg, die sich weiterhin hinter Schalke in der Tabelle festklemmen mit nur einem Torunterschied mit 0-3. So, wir sind bei der ersten Fußball-Bundesliga angekommen und da gab es am Freitag ja vielleicht wieder die große Möglichkeit der Dortmunder, den Anschluss an die Bayern herzustellen und vielleicht das Meisterrennen nochmal spannend zu machen. 5-1 gegen den Champions League-Contender SC Freiburg, der jetzt nur noch auf Platz 6 in der Tabelle steht.
Ja, und da muss ich auch sagen, so oft wie du das Wort Champions League Contender in den letzten Wochen in den Mund genommen hast, kann das auch nur schief gehen. Und so knapp wie das auch von Anfang an war, war das auch klar, dass Freiburg da, glaube ich, in dieser Saison nicht lange so weit oben bleibt. Eine gute Saison bisher allemal, aber das 1-5 gegen Dortmund war dann doch, glaube ich, so eine Art Richtungsweisung, dass das mit Champions League doch nicht so einfach ist, wie sich das jetzt viele gedacht hätten. Klare Sache, 5-1 Dortmund, Meunier traf übrigens zweimal, ein Spieler, der glaube ich auch unter Dortmund-Fans nicht sonderlich berühmt oder, ja,
beliebt,
populär und beliebt ist, aber ja, lass uns direkt weitergehen, Dortmund holt jedenfalls nichts auf, denn Bayern gewann ja am nächsten Tag ebenso, aber 6 Punkte Unterschied zu Bayern, vielleicht ist da irgendwann nochmal was drin.
Wer weiß, ob das möglich ist. Und das Gleiche gilt natürlich für den SC Freiburg. Genau, die Bayern in der Samstagskonferenz mit einem stabilen 0-4 Auswärtssieg in Köln. Die Wolfsburger in einem, ja, trostlosen Spiel 0-0 gegen die Hertha. Union trennt sich 2-1 von der TSG Hoffenheim. Unter anderem hier mit einem gehaltenen Elfmeter, wenn ich mich nicht irre. Nee, Quatsch, das war bei Mainz gegen Bochum. Das geht nämlich 1-0 aus für die Mainzer. Während sich RB Leipzig in Stuttgart durchsetzt und die Stuttgarter ja tatsächlich in die direkte Abstiegszone befördert, denn es tut eigentlich echt schon weh zu sagen, am Sonntag gab es auch noch 2 Spiele, Augsburg gegen Frankfurt, auch hier ein 1-1, die Augsburger jetzt auf dem 15. Platz durch diesen Punkt und die Frankfurter halten sich auf Platz 8, auch da ist es sehr, sehr eng in der Tabelle, 28, 27, 22 Punkte haben da mehrere Mannschaften. Denn am Sonntagabend traten der zu dem Zeitpunkt Tabellenvorletzte gegen den Tabellenletzten an. Arminia Bielefeld gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Arminia Bielefeld geht in Führung, liegt dann im Rückstand und dann ist der eingewechselte Gonzalo Castro, der in der Rückrunde Bestandteil der Arminia geworden ist, einfach mal bereit, von der Strafraumgrenze abzuziehen. Und mit ein bisschen mehr Glück als Verstand geht der Ball dann auch ins Netz und hält mindestens einen Punkt hier auf der Alm und sorgt dafür, dass Bielefeld sich zwar vor die Stuttgarter schiebt, aufgrund des besseren Torverhältnisses jetzt auf dem Relegationsplatz steht. Mit einem Sieg wäre man sogar vor Augsburg auf Platz 15 gesprungen. Der wäre auch auf jeden Fall nötig gewesen, um hier ein bisschen, ja, nicht für Sorgenfreiheit zu sorgen, aber zumindest für eine leichte Erleichterung. Die Fürther dagegen, ja, es keimt vielleicht keine Hoffnung auf, aber wieder einmal ein Punkt und das ist ja fast schon eine Erfolgsserie.
Naja, definitiv. Also in den letzten Spielen konnten sie sich so ein bisschen bisschen nach oben arbeiten, zumindest vom Level ihres Spiels her. Natürlich sind das immer noch, ich glaube, 11 Punkte auf Stuttgart und Bielefeld. Aber grundsätzlich haben sie ja jetzt mehrfach gezeigt, dass es auch mal in die Richtung gehen kann eines Sieges. Wieder haben sie geführt. Wieder hat es leider nicht für einen Sieg gereicht. Aber ich hätte noch was hinzuzufügen, denn Lewandowski hat ja dieses Wochenende die 300-Tore-Marke in der Bundesliga geknackt. Also auf Gerd Müllers Spuren. Ich glaube, Gerd Müller hat ja 365 Tore.
Ja.
Ich glaube, die Marke, die könnte unter Umständen, wenn Lewandowski tatsächlich weiterhin Bestandteil der Bayern bleibt, fallen in den nächsten 2 Jahren.
Richtig, er muss einfach 2 Jahre bei Bayern bleiben und halbwegs so liefern, was er gerade liefert, dann ist auch dieser Rekord weg. Mich hat jemand am Wochenende darauf angesprochen, auf diesen Rekord. Ich so, ja, dann holt er doch bestimmt den Pizarro-Rekord ein, oder? Mit den meisten Toren eines ausländischen Spielers. Aber nein, es ist tatsächlich der Rekord mit den meisten Bundesliga-Toren ever. Und das ist einfach eine wahnsinnige Marke und wieder einmal eine Marke, von der man dachte, Gerd Müller, das knackt eigentlich keiner.
Ja, genau. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass man vor 1,5, 2 Jahren noch selber so sagte, ja, also Lewandowski, der trifft ja jetzt, wie er will, aber also, nein, Gerd Müller, das ist eine Marke, die toppt doch niemand mehr. Also gerade, weil dann Spieler doch früher wechseln oder, das Geschäft ist schnelllebiger geworden, dementsprechend findet man Spieler dann auch in mehreren Ligen, aber ich weiß nicht, ich kann mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, inwiefern das tatsächlich auch auf der Liste für Lewandowski selbst steht oder ob er dann lieber doch nochmal, nach England oder zu Real oder sonst was wechselt.
Ja, wer weiß, ob er vielleicht doch nochmal die Chance nutzt, hier das Sprungbrett zu nutzen zu einem großen Club. Vielleicht nicht nur, um den Ballon d'Or zu gewinnen, sondern einfach, um sich nochmal woanders zu beweisen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, aber wir sehen einfach, was die Zukunft bringt. Genauso wie für Robin Gosens, der, glaube ich, inzwischen bei Newcastle im Gespräch ist. All solche Geschichten flimmern gerade durch den Fußball. Da kommen wir natürlich bei Gelegenheit nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, ich habe Gladbach gegen Leverkusen vergessen, ein 1:2, das sei noch gesagt. Und wir haben unter der Woche DFB-Pokal-Achtelfinale. Da seht ihr natürlich wieder alle Spiele bei Sky in der Konferenz. Und dazu habt ihr noch Free-TV-Spiele. Wer keinen Sky hat, kommt hier auch in den Fußballgenuss. Und zwar haben wir als Free-TV-Spiel am Dienstag um 18.30 Uhr Köln gegen HSV auf Sport 1 und Dortmund gegen St. Pauli und Hertha gegen Union. Das Berliner Stadtderby wird in der ARD gezeigt, im Ersten, am Dienstagabend oder am Mittwochabend. Die weiteren Partien am Dienstag, 18.60 München gegen Karlsruhe SC, die ja sensationell, 18.60 war das mit Schalke, glaube ich, ne?
Mhm.
An der Grünwalder.
Genau.
Genau. Das wird sicherlich wieder Buschi in der Konferenz begleiten, der damals das fassungslose Ausscheiden der Schalker schon begleiten durfte. Und die weitere Abendpartie ist Bochum gegen Mainz, die sich ja ebenso wie damals bei Arminia Bielefeld sowohl in der Liga als auch im Pokal direkt hintereinander treffen. Das ist auch so ein Phänomen, was es irgendwie immer häufiger gibt, als man das denkt. Am Mittwoch haben wir Hannover gegen Gladbach, auch ein ligaübergreifendes Duell, Leipzig gegen Rostock und Hoffenheim gegen Freiburg und natürlich das Berliner Stadtderby, aber das habe ich ja schon erwähnt. Einige Überraschungen vielleicht auch hier wieder möglich. Es wird auf jeden Fall spannend, auch unter der Woche im DFB-Pokal.
Ja, definitiv. Für Überraschungen ist ja im DFB-Pokal eigentlich immer gesorgt. Hat ja auch Schalke gezeigt, richtig.
Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze.
Ja, das sind jetzt mindestens 10 Euro ins Phrasenschwein, würde ich sagen. Aber richtig. Ja, belassen wir es dabei und ich denke, wir hören uns nächsten Montag wieder. Wenn es dann wieder heißt, Australian Open unter anderem natürlich und der nächste Spieltag der Fußball-Bundesliga und eine weitere Woche ist dann vorbei bis Olympia. Es kommt immer näher.
Genau, Wintersport, Handball-EM, Afrika-Cup im Fußball, der steht auch übrigens an, da kommen wir dann in der K.O.-Phase drauf zu sprechen. All solche Geschichten begleiten uns auch diese Woche und ihr hört dann wieder nächste Woche von uns den Athleten der Woche. Gibt's wie gewohnt auf Instagram noch, da haben wir uns noch nicht entschieden. Ansonsten schaut bei Twitter vorbei, @onthepitch_pod. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, hinterlasst uns Feedback und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.